hohe Renditen und positiver Cashflow in einer A-Lage. Ist das möglich? Könnt ihr zum Beispiel eine Wohnung in München kaufen und direkt positiven Cashflow haben? Ja, das ist wahrscheinlich möglich, und zwar mit dem Konzept der möblierten und zeitlich befristeten Vermietung. Ein Trend, der immer größer wird. Beispielsweise vermietet ihr an einen Expat, also jemand, der von einer Firma in die Stadt geschickt wird und dort ein paar Monate bleiben muss. Was braucht er? Der braucht eine Wohnung, aber die muss natürlich möbliert sein und es müssen einige Dinge funktionieren, wie zum Beispiel das Internet, und er braucht ein paar Services drumherum, dass das Ganze funktioniert. Dafür könnt ihr erheblich mehr Miete nehmen. Ich kenne viele Leute, die das schon umsetzen. Wir selber tun das auch bei uns im Bestand schon und bin jetzt sehr, sehr froh, dass wir einen Partner an Bord haben bei Immocation, und zwar den Partner Wunderflats. Das ist die größte Plattform für genau die Vermittlung dieser Art von Vermietungsgeschäften und die helfen euch sehr gut. Da könnt ihr auf der Plattform schon mal gucken, zu welchen Preisen wird denn an einem bestimmten Standort hier eine Wohnung vermietet. Dann könnt ihr eine Einschätzung bekommen, ob ihr dann auch tatsächlich mit der Mehrrendite rechnen könnt, die ihr euch vorstellt. Kleiner Tipp, den habe ich bekommen von Arkadi, dem Gründer von Wunderflats, der sagt, ja, eine wichtige Sache ist zum Beispiel, wenn du dann reingehst in den Markt, versuche bei der ersten Vermietung nicht den allerhöchsten Mietpreis zu treffen, sondern ein bisschen drunter, weil dann hast du schon mal vermietet. Oftmals wird die Vermietung dann auch verlängert und du hast auch ein paar Monate Zeit, ganz in Ruhe schon mal wieder für den Zeitpunkt dann zu inserieren, wo dann eben der nächste Mieterwechsel stattfindet. Das Ganze ist logischerweise ein bisschen mehr Arbeit. Teilweise gibt es aber auch Zusatzservices von Wunderflats, die euch diese Arbeit abnehmen. Und so könnt ihr dann mehr Rendite realisieren und tatsächlich euch vielleicht positiven Cashflow aufbauen in Lagen, wo das eigentlich nicht möglich wäre. Ihr habt also eine teure Immobilie, eine Immobilie, die wahrscheinlich sehr stark im Wert wächst, und könnt auch noch im Hier und Jetzt positiven Cashflow erzielen. Also ein ziemlich tolles Konzept. Wenn ihr über immocation.de/wunderflats auf Wunderflats zugeht, dann gibt es sowas wie ein Immocation Concierge Service bei Wunderflats. Die helfen euch dann wirklich einzuschätzen für euch und euer Objekt, wie ihr das bestmöglich vermieten könnt. Also probiert's gerne aus. immocation.de/wunderflats. Und jetzt geht's los mit der aktuellen Podcast-Folge.
Und da aber den Fokus zu erweitern, das ist ja der Kern des 10x-Konzeptes, zu sagen, du redest jetzt nicht von leicht weitersteigern oder von Verdopplung, sondern von Verzehnfachung. Egal, ob du es willst oder nicht, da geht's erstmal nicht drum. Du hast 100 Einheiten, du willst jetzt 1000. Und es spielt keine Rolle, ob du jemals 1000 haben willst. Es geht um das Gedankengut. Und wenn du 1000 Einheiten jetzt haben möchtest, dann kommst du relativ schnell auf die Idee, das funktioniert nicht so, wie ich es bis jetzt gemacht habe. Auf 150, auf 200 wird vielleicht noch funktionieren. Und leider ist das auch oft eine Fehlername. Ich mache jetzt erstmal 2x, ja, und dann mache ich 3x und 4x und irgendwann habe ich 10x. Das ist eine absolute Fehlannahme. Denn 10x vom Konzept her bedeutet, du musst ein völlig anderes System für dich erfinden und finden und einführen, um diese Art von Skalierung vorzunehmen. Also im Grunde genommen, in kurz gesagt, nur noch am Unternehmen und auf keinen Fall mehr im Unternehmen weiter zu arbeiten.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Was kann man lernen, wenn sich über 30 gestandene Investoren 5 Tage treffen? Das Ganze auch noch moderiert von Martin Richter und Markus Beford. Ich glaube, eine ganze Menge, und wir wollen euch kondensiert ein bisschen was in den Podcast rübergeben. Hallo Markus.
Hallo Marco.
Ja, freue mich, dass wir einen Podcast jetzt relativ schnell wieder aufnehmen. Vor ein paar Wochen ging es ja klassisch, machen wir alles halbe Jahr mit dir, ne? Du bist gestandener Immobilieninvestor in allen möglichen Bereichen seit ganz langer Zeit. Die meisten Leute dürften dich kennen. Und wir sprechen darüber, welche Marktszenarien du so siehst, alles halbe Jahr. Heute machen wir es ein bisschen anders, weil ich habe das auch zu dir gerade gesagt in Vorbereitung für den Termin. Wir selber haben ja so eine Mastermind in Murnau, wo wir uns mit 30 Leuten treffen und sagen, wir schließen uns 5 Tage ein, also der Stefan und ich. Das gleiche gibt's auch von Martin Richter und dir, wo ihr etwas Ähnliches macht. Und ich fahre immer nach Hause von Murnau, zwar platt, aber trotzdem mit sehr, sehr viel Energie und wirklich Themen, die ich im Kopf habe, wo ich denke, boah, das ist was, da kommt man nicht so einfach ran. Das ist irgendwie tolle Insights, tolle Wissen, tolle Erfahrungen, die ich hier kriege, weil sich 30 Immobilieninvestoren, Unternehmer, die voll im Business sind, irgendwie austauschen. Jetzt ist natürlich auch bei so einer Mastermind der Charakter, dass wir jetzt keine Geheimnisse ausplaudern, aber trotzdem habe ich halt immer die Tendenz so, hey, was können wir der Community irgendwie daraus geben? Und allein die Themen, die wir jetzt im Vorgespräch hatten, die Learnings, die quasi bei Martin, bei dir und in der Gruppe bei euch jetzt in den 5 Tagen entstanden sind, teilweise auch
ähnliche Themen, wie es Stefan und ich geteilt haben bei unserem Monau-Spezial-Podcast. Ne? Haben wir jetzt super spannende Themen rausgefunden. Es geht um mal wieder auch Mietergespräche, um Eigenkapitalengpass, Vermögensschutz, auch Unternehmensverkauf, Aufteiler, KI, solche Themen. Die haben wir jetzt rausgesucht. Wir sind, glaube ich, bei 8 oder 9 Learnings, die du jetzt teilen wirst und quasi mir erzählen wirst und ihr im Podcast zuhören dürft. Ich glaube, das ist super, super spannend. Insofern, lass uns gleich reinstarten, Markus. Ihr habt also 5 Tage eine gute Zeit gehabt, sehr viel miteinander gesprochen. Learning Nummer 1, hast du gesagt, ging es um Mietergespräche. Ich bin gespannt, weil das hatten wir auch. Was ist so euer Blick da drauf gewesen als Gruppe?
Also erstmal, ich kann beides nochmal bestätigen. Ja, man kommt unglaublich platt wieder. Also das kann ich natürlich bestätigen. Ja, aber auch wirklich inspiriert. Und es ist ein Austausch auf Augenhöhe. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Und die Learnings, die man da mitnimmt, unfassbar. Manchmal auch, so wo man sagt, so wenn man jetzt sagt, Mietergespräche, ja, kenne ich, habe ich schon mal gehört. Aber die Nuancen, die Tendenzen, die da die einzelnen Leute auch bringen und haben und nicht nur in eine praktische, natürlich auch in eine moralisch-ethische Diskussion da zusätzlich mit reinzugehen. Das ist so unfassbar wertvoll. Jetzt nochmal vorab, du hast es angedeutet, ich werde jetzt nicht immer alle Details und der macht das so und der macht das so, weil wir natürlich auch eine gewisse Form von Verschwiegenheit so in der Gruppe vereinbart haben. Das heißt, wir gehen jetzt in die Oberthemen, sicherlich auch in ein paar Unterthemen damit rein, aber nicht ja, was so einzelne Personen an der Stelle machen, da bitte ich um Verständnis, aber jetzt so Sofagespräche. Der Klassiker ist ja, dass man eben möglichst außerhalb der gesetzlichen Möglichkeiten nochmal eine Win-Win-Situation mit dem Mieter schafft. Und das ist schon mal das ganz Wichtige, wo wir auch großen Konsens hatten, immer Win-Win-Situationen herbeizuführen und nicht Unwissenheit eines Mieters auszunutzen, um irgendwie da überproportional Miete anpassen zu können, sondern auf den Zahn zu fühlen, so, was ist denn? Hat er irgendwo denn einen Pain-Punkt? Das wäre so Nummer 1, ja. Kann ich ihm irgendwas Gutes tun? Möchte er jetzt mal extrem seine Wohnung renoviert haben, eine Küche haben, neue Fenster haben? Das wären jetzt schon Extrembeispiele. Dann kann ich das ja im Vergleich dazu, ja, im Gegensatz, als Wert ihm geben und dafür adäquat natürlich die Miete anpassen. Es geht aber auch um den Erfahrungswert. Also es ist immer sehr spannend, wenn dann einige Leute sagen, jo, bei mir klappt das, ne? Bei jedem dritten, vierten kann ich irgendwie so Vereinbarungen machen. Und dann hast du plötzlich Leute in der Gruppe, die sagen, ja, bei jedem dritten, vierten, fünften klappt's mal nicht. Aber bei dem ganzen Rest klappt's eigentlich. Ja. Und schon, ne, geht's natürlich ab in die Diskussion. Moment, Moment, Moment. Wie machst du das genau? Und dann geht's gar nicht so sehr um irgendwo, der hat jetzt einen ganz speziellen Trick oder eine ganz spezielle ein ganz spezielles Goodie, ja, der bringt dem Mieter nicht den Fernseher mit rein und ist dann erstmal sein bester Freund, sondern wir haben so grundsätzlich festgestellt, es fängt an einer ganz anderen Stelle an. Du kommst erstmal rein und erklärst dem Mieter, du in Person oder dein Beauftragter zumindest, ja, bist der Vertreter oder eben der Eigentümer. Das ist keine Heuschreckengesellschaft, sondern da steht eine Person, da steht ein Investor dahinter, da steht eine Persönlichkeit dahinter und der macht das auf die ein oder andere Art und Weise für die Altersvorsorge. Ja, jetzt gibt's unterschiedliche Formen der Altersvorsorge, eben auch für Generationen der Altersvorsorge aufzubauen. Aber grundsätzlich hat derjenige ja einen Grund. Und der Grund ist nicht, ich mache meinen Mietern irgendwie das Leben schwer, ja, das, sondern ich will eine ordentliche Kundenbeziehung haben mit meinen Mietern, ich will eine Win-Win-Situation, aber ich möchte natürlich auch auf der anderen Seite einen adäquaten Ertrag, weil in der Regel habe ich das Haus ja zu Marktkonditionen gekauft und oft ist die Miete nicht adäquat zu den Marktkonditionen. Allein dem Mieter damals zu erklären, wie viel Miete er in den vergangenen Monaten und Jahren eben eigentlich unterhalb der normalen Marktmiete gezahlt hat. Das heißt, ganz anders als andere im Haus, als andere seiner Freunde und Bekannte. Im Grunde genommen weiß er das ja. Ja, ChatGPT rechnet dir das ruckzuck mal eben aus. Und von der Seite auch mal in die Argumentation zu kommen. Nicht, es wird in Zukunft teurer, sondern es war in der Vergangenheit extrem günstig. Und wir müssen mal jetzt in Richtung uns der normalen Marktmiete bewegen, weil meine Bank, ja, sagt mir auch nicht, ja gut, die Miete ist jetzt ein bisschen niedrig, dann geben wir Ihnen mal einen anderen Zinssatz und kommen dir da entgegen. Und auch der Verkäufer hat keinen anderen Verkaufspreis genannt, nur weil die Miete noch im Underrent war, weil wenn der mit dem Makler dabei ist, dann rechnet er das ja alles schon hoch. Aber grundsätzlich immer als Tenor oben drüber, Partnerschaft, das heißt, ich bin der Partner des Mieters, ich bin sein Vermieter, er ist der Mieter. Ja, aber wir haben eine Art von Kundenverhältnis und in diesem Win-Win vorzugehen und dann eben auf die Leute zu treffen, jetzt schließe ich den Kreis, die sagen, also ich habe hier eine Quote, 70-80%, ganz, ganz locker. Und wie gehen die in die Argumentation dann auch rein? Ja, wie lange nehmen die sich Zeit für die Gespräche? Wie oft vereinbaren die Termine? Ich glaube, das ist, das kann ich tadellos hier noch teilen, dass normalerweise ein Termin angesetzt wird und dann ist das verbindlich. Das heißt, die fragen den Mieter nicht, wann hast du mal Zeit für mich und was können wir hier tun? Mhm. Es wird ein Termin angesetzt, dann, das mache ich selber auch bereits genau so, ja, dann wird an dem Tag wird doch gesagt, ich bin zwischen 10 und 15 Uhr im Haus, ich gehe von oben nach unten durch oder welchen Timeslot man jetzt auch hat. Wenn Sie zu einer bestimmten Uhrzeit nur können, dann sagen Sie es mir bitte, ja, weil dann komme ich direkt zu Ihnen, zu der Uhrzeit und ansonsten seien Sie bitte zu Hause und dann gehen wir durchs Haus und nicht 17 Termine anbieten. Das heißt, alles, aber man muss schon auch ein bisschen verbindlich sein dann an der Stelle und meistens klappt es ja auch. Ja, und da diese ganzen Learnings und Argumentationen zu sammeln und wirklich rauszugehen und zu sagen, ich glaube, ich führe persönlich sehr, sehr gute Sofagespräche. Und ihr wisst, ich mache das ja bis heute selber. Ich bin, wen überrascht ist, morgen ist es wieder Freitag, ja, beim Notar, kaufe wirklich da so einen halben Straßenzug und freue mich auf die Mietergespräche da diesbezüglich. Ich werde mehrere Tage brauchen, dafür sind es zu viele Wohnungen. Ja, ich gehe dann eingangsweise vor, aber bin trotzdem inspiriert von diesen 5 Tagen und werde einiges von dem ausprobieren, was wir da so besprochen haben.
Ja, stark. Also bei uns waren es ähnliche Punkte und ich finde es auch, also finde es interessant, wer jetzt diesen Podcast hört und vielleicht sage, ich stehe gerade vom Kauf der ersten Wohnung oder man fängt an mit dieser Reise. Man hat oft im Kopf so, oh ja, dann muss ich, also dann schicke ich dem Mieter böse Briefe, was darf ich eigentlich rechtlich und dann kommen Briefe vom Anwalt oder irgendwelche Mieterhöhungen. In so einer Gruppe ist vollkommen klar, dass das anders läuft. Also erstmal geht es um Leben und Leben lassen und es geht nicht darum, den Mieter über den Tisch zu ziehen, sondern Win-Win zu schaffen und ernsthaft seine Situation zu verstehen und was du gesagt hast, war dann also erstmal für mich auch Punkt Nummer 1, in so einer Gruppe hat jeder kapiert, dass es um Einvernehmlichkeit geht und ein ernstes Auseinandersetzen mit den Mietern. Die sind also schon, ne, wie jetzt, wenn ich jetzt unter YouTube-Videos gucke oder so, ja, was darf ich denn und in 3 Jahren und ja, jetzt muss man wissen, was man darf, aber am Ende läuft es tatsächlich anders. Und das zweite Learning auch, was bei uns auch so stark war, dass die Leute, die das sehr viel schon gemacht haben, davon berichten, du musst dir die Zeit nehmen und ja, eine halbe Stunde höre ich zu. Ich verstehe diesen Menschen. Was ist dem seine Lebenssituation? Und wenn ich dann gleichzeitig noch der bin, der offensichtlich nicht heuschreckenmäßig, sondern hey, ja, mir gehört das Haus oder wir sind hier eine kleine private Investoren und dem, ne, und ich mache das für den oder so, dann kriegt das einen ganz anderen Charakter und plötzlich hast du eine persönliche Ebene und dann ergibt sich fast natürlicherweise, was jetzt eigentlich vielleicht möglich ist und was du dem Mieter auch sagen kannst, auf Augenhöhe, so hey, wir haben halt hier auch was vor mit dem Haus und das bedeutet das und das. Also super, super spannend, weil am Ende wissen wir auch, es ist ein Werttreiber für die Immobilie. Und deshalb ist es wichtig, sich mit diesem Prozess auseinanderzusetzen. Und Profi-Investoren tun es eigentlich alle.
Du kannst ja, also erinnere mich an eine Person, die dann erzählt hat, sie hatte auch ein größeres Haus gekauft. Und da gab es eine vermeintlich attraktivere und eine weniger attraktive Seite, nämlich nach hinten raus in den Garten und nach vorne raus zur Hauptstraße. Und einfach nur durch Zuhören und nachdem er es zweimal gehört hat, hat er bei den anderen dann auch nachgefragt, die vorne zur Straße gewohnt haben, haben alle immer gesagt, ah, wenn da hinten mal eine Wohnung frei wird, da würden wir eigentlich ganz gerne im Haus umziehen. So, eigentlich musste jede Wohnung renoviert werden. Das ist also so ein Haus, wie ich es auch liebe, wie du es auch liebst. Und das im Hinterkopf, ja, ergab sich dann, dass 2 Wohnungen, wie im Rahmen dieser Sofagespräche, wo dann jemand sagte, ja, ich ziehe hier sowieso aus. Also 2 Gartenwohnungen wurden dann quasi in den nächsten Monaten frei. Und das im Hinterkopf gleich wieder zurück zu den anderen, sagen, weißt du was, wir machen schon mal so eine Art von Vorvertrag, ich renoviere das durch. Ja, die kostet dann was ganz anderes. Hast du Interesse an der Wohnung? Weil dann schreibe ich sie gar nicht aus, dann stelle ich sie nicht ins Internet, sondern du kriegst diese Wohnung. Natürlich zum adäquaten Marktpreis, frisch renoviert, nach hinten raus. Und plötzlich gehst du da raus als und hast einen Fan.
Ja, ja. Ja.
Also warum nicht übertreiben? Also die sind ja jetzt nicht auf Ewigkeiten dankbar, aber natürlich ist das ein Win-Win. Und der geht raus und denkt, was für ein cooler Typ. Ich habe eben noch gesagt, ich würde gerne nach hinten raus und jetzt kriege ich auch noch eine renovierte Wohnung. Und wenn er sich das dann im Rahmen seiner Möglichkeiten leisten kann, dann zieht er da ein. Und jetzt kommt das Allerbeste für den Vermieter. die Wohnung wird ja auch frei.
Ja,
dann kann ich die ja auch renovieren und da die Miete heben. Also es ist gar nicht immer, das wollte ich nochmal so als Beispiel betonen, es ist gar nicht immer, ich gehe da rein, ich versuche vom Mieter das Maximum irgendwie an Mietanpassung zu erzielen und mache damit meinen Schnitt, sondern es ist immer dieses Zuhören, was du eben gesagt hast, und daraus eben die Herausforderungen lösen und Win-Win-Situationen zu schaffen.
Ja, ja. Und erstaunlich, wenn man dann in so einer Gruppe zuhört, sagen plötzlich ganz viele an, es läuft bei mir total ähnlich. Und ich habe jetzt gerade auch wieder den Effekt, dass ich, ja, also wir haben es in Häusern einfach die ganze Zeit, wir fangen auch das Renovieren an und dann kommen die Mieter auch so, oh, das ist ja eine schöne, kann man da einziehen?
Genau.
Da kann man einziehen, logischerweise zur aktuellen Marktmiete, aber da kann man einziehen und dann wird ja auch noch eine Wohnung frei, wie du gerade gesagt hast, für uns in dem Haus, die man dann auch wieder renovieren kann.
Also. Aber es ist immer wieder faszinierend, wie viele dann auch in so einem Kreis, also ne, es besteht große Einigkeit, aber du siehst immer auch wieder Einzelne und denkst so, noch nie drüber nachgedacht.
Ja.
Das freut mich dann auch immer besonders, weil du sagst, okay, das ist nicht nur eine gute Stimmung und wir tauschen uns hier aus, sondern es ist auch wirklich für jeden Einzelnen ein Learning. Für den einen dies, für den anderen anderes. Es kommt immer eine Menge Wissen und Motivation dabei rum.
Ja. Gut, also wir haben uns vorgenommen, relativ kompakt durch die Learnings zu kommen. Das ist uns bei Learning Nummer 1 schon mal nicht gelungen, aber ich glaube, es war sehr spannend. Learning Nummer 2, Eigenkapital. Engpass. Ja. Bin gespannt. Ihr habt anscheinend die Lösung gefunden, oder?
Ja, genau. Die eine Lösung. Genau. Banküberfall. Das war die wahrscheinliche Lösung. Eigenkapital ist ja überhaupt immer die begrenzende Größe des Immobilienwachstums und des Immobilieninvestors. Und nachdem die Banken nun nicht mehr so ganz freigiebig immer 110-115% Finanzierungen machen, kommt das natürlich an jeder Stelle. Das betrifft aber nicht nur die Leute, die mit Immobilien anfangen. Das betrifft natürlich und auch gerade Profi-Investoren, wo die Investments ja tendenziell eher immer größer werden oder auch in einer gewissen Größe da verbleiben. Und da sind wir die klassischen Dinge durchgegangen, haben dann aber auch ein paar überraschende Sachen so mit dazu gesammelt. Also wir haben in Summe so eine Liste von 10 Punkten, so wovon ich ein paar jetzt ja leider nicht öffentlich teile, ein paar auf jeden Fall, weil wir gesagt haben, nee, das behalten wir mal in diesem Kreis und nutzen es dort gerne aus, tauschen uns dazu weiter aus. Aber die Klassiker, die übergehe ich jetzt einfach nur, die wisst ihr alle, ne, die Nebenkosten auf den Käufer übertragen. Aber wie mache ich das genau im Kaufvertrag? Wie bilde ich das ab? Was habe ich vielleicht für Risiken? Wie setze ich das am besten durch? Ja, den Makler verspätet, nicht verspätet, sondern eben spät zu zahlen, späte Kaufpreisfälligkeit und so weiter und so fort. Eine ganz coole Sache, und die würde ich an der Stelle tatsächlich mal teilen, weil die wirklich überraschend ist, die ich auch schon selber mit Investorenkollegen ausprobiert habe, ist, wenn du ein Mehrfamilienhaus kaufst oder sagen wir erstmal, wenn du eine Eigentumswohnung kaufst, dann hast du eine Instandhaltungsrücklage, die du mitkaufst. Völlig normal, weiß jeder, ne? Und früher war die mal Grunderwerbsteuer befreit, deshalb weiß man es eigentlich, ja, jetzt nicht mehr, deshalb schreibt man es nicht mehr so explizit in den Vertrag mit rein. Aber man prüft sie. Bei Mehrfamilienhaus ist das ja nicht der Fall. Du kaufst das ganze Haus und du hast dementsprechend keine Instandhaltungsrücklage, die du mitkaufst. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum nicht? Ja, denn derjenige, von dem du kaufst, der hat ja möglicherweise eine. Also wenn ich von dir, Marco, ein Mehrfamilienhaus kaufen würde, bin ich mir sicher, dass ihr intern eine Instandhaltungsrücklage für dieses Objekt angespart habt. Ob das jetzt 10 Euro pro Quadratmeter pro Jahr sind oder je nach Objekt eine andere Größe. Aber da liegt irgendwie etwas und vielleicht liegt da auch eine ganze Menge. Und jetzt bauen wir mal einen theoretischen Fall. Ich kaufe ein Mehrfamilienhaus für 1 Million. Das ist nicht in München, dann wäre es nur eine Wohnung, ne, sondern so in einer klassischen B-Stadt. 1 Million. Und da muss ein bisschen was dran gemacht werden. Und der Verkäufer hat eine Instandhaltungsrücklage von 100.000 Euro. Und ich sage jetzt mal, für alle, die ein Fragezeichen im Gesicht haben, muss er vielleicht mal suchen, wo er die hat. Aber wenn man das zusammen erklärt, ne, dass er die hat, weil jetzt zahle ich ja nicht 1 Million, sondern ich zahle ihm ja 1,1 Millionen. Inklusive Instandhaltungsrücklage. Kommt natürlich in den Kaufvertrag explizit mit rein, kommt eine Zwangsvollstreckungsklausel auch explizit rein, weil er muss mir ja, wenn er jetzt die 1,1 Millionen von mir bekommen hat, muss er mir ja die 100.000 Euro Instandhaltungsrücklage auch übertragen an der Stelle. Ja, ich habe es bis jetzt 4-mal gemacht. Ich kann sagen, bei 2-mal hat es tadellos funktioniert. Also mit dem Verkäufer hat es immer tadellos funktioniert. 2-mal ist mir das Geld ausbezahlt worden. Jetzt kann jeder Profi und überhaupt Investor sich überlegen, was das für die Finanzierung ausmacht, wenn ich da 10% quasi wiederbekomme. 2-mal war es so, dass die Bank es gesehen, also gesehen hat sie es immer im Kaufvertrag. Ne? Aber 2-mal war egal, ist okay. 2-mal hat die Bank gesagt, Ja, okay, ja, kurz drüber gestolpert, warum ist das so? Dann Selbstverständlichkeitsprinzip, naja, bei Wohnungen ist das auch so. Und der hat halt eine und dann macht es ja total Sinn, dass ich die mitkaufe, ist doch logisch. Und dann wollte die Bank, dass ich das auf ein Instandhaltungsrücklagenkonto hinterlege und dass es verpfändet wird. Was für mich total in Ordnung ist, weil ich kaufe ja entwicklungsfähige Häuser und ich kann es ja nutzen, wenn ich im Haus investiere. Okay. Jetzt verbunden mit dem Deal von vorhin, ja, da zieht jemand aus, ich renoviere eine Wohnung, da ist mein Geld, da kann ich es machen. Gleichzeitig verbessert es ja auch noch meinen internen Cashflow, weil ich ja plötzlich weniger Instandhaltungsrücklage ansparen muss, denn ich habe ja schon ein Instandhaltungsrücklagenkonto, immer individuell, je nach Haus, ne, muss man da betrachten. So, und das jetzt mal in Verbindung mit Nebenkosten auf den Verkäufer übertragen. Dann bin ich plötzlich an einer Stelle, wo ich sage, ja, wo die Bank mir eigentlich nur 90, 95, vielleicht 100% Finanzierung gibt, komme ich in den Bereich, wo ich mein eingesetztes Eigenkapital, was ich vielleicht kurzfristig brauche, relativ schnell wieder zurückbekomme. Und das ist einer, also es geht nicht immer nur um den einen Hack, es geht um so einen Blumenstrauß, quasi um so einen Bauchladen, den man da hat und sagt, ich greife den Baustein, reiß den Baustein und den Baustein raus. Dann noch kombiniert, das kennt ihr ja auch aus meinem Buch, vielleicht mit einer Zielfinanzierung. Ich kaufe erst, finanziere kurzfristig, Vorsicht, Hashtag Zinsänderungsrisiko, ne, habe ich auch schon alles auch negativ erlebt in einer gewissen Zeit. Aber nach kurzer Zeit kann ich dann refinanzieren mit höheren Ertragswerten und hole mir mein ganzes eingesetztes Kapital wieder raus. So, nur mit diesen 3 Punkten, und wir hatten 10 auf der Agenda, ja, nur mit diesen 3 Punkten habe ich schon eine Spielbreite, mit der ich effektive über 100% Finanzierung im Dialog und Win-Win mit der Bank durchsetzen kann. Weil der mir gegenüber sitzt, letzter Satz dazu, in der Bank, der will mir ja möglichst viel Kredit geben. Und so können wir es eben auch durch die Nachfolgeabteilung entsprechend durchbringen.
Super stark, habe ich noch nie gehört. Finde ich mega cool. Den einen Hack und kann nur bestätigen, die Liste der Leute ist immer lang. Wir haben da auch wirklich so Eigenkapitalkünstler, nenne ich sie mal, teilweise in der Gruppe sitzen gehabt bei uns. Und du merkst auch, die haben eben diesen Bauchladen von 8, 9, 10, 11, 12 Hacks, wo du bei jedem Einzelnen vielleicht denken könntest, ja, macht der das Kraut jetzt fett oder ist ein bisschen umständlich. Die ziehen das dann aber konsequent durch und dann fragst du dich, okay, wie haben sie eigentlich mit, sie sind irgendwann mal mit 10.000 Euro gestartet und jetzt haben sie Immobilien für 10 oder 15 Millionen und haben nichts von außen rein. Wie hat das eigentlich funktioniert? Und dann waren sie ja, also natürlich hat das was mit Risiko zu tun, ne? Weil wir segeln härter am Wind, wenn wir diese ganzen Tricks umsetzen. Aber so kann ich dann halt auch skalieren. Ne? Ja, cool. Okay, Learning Nummer 3, Vermögensschutz. Bin gespannt, ja. Das hat offensichtlich die Gruppe umgetrieben.
Ja, und ich befürchte, auch der Punkt wird nicht kurz. Ja. Wir hatten einen externen Speaker, den Dominikus Ahrweiler, da, der absoluter Experte für Erbschaft, Nachlass, Vermögensschutz ist. Und da kann ich mal kurz spoilern. Wir machen ja zu Beginn so ein Online-Meeting und sammeln dann nochmal Punkte. Was interessiert euch besonders zu den Themen, die wir schon haben? Und ja, kleiner Spoiler, niemand sagt, mich interessiert Erbschaft und Nachlass und Vermögensschutz. Vermögensschutz vielleicht noch so peripher, ja. Und es ist ein so wichtiges Thema, man kann so viel falsch machen. Wir haben den Fokus, der Dominikus hat den Fokus drauf gelegt, was kann man wirklich alles falsch machen im Sinne der Erbschaft.
Du hast gesagt, niemand interessiert das?
Niemand, niemand. Ja. Niemand sagt offiziell, also ja. Am Anfang, das interessiert mich. Ja. So, wir haben das den Themenpunkt gebracht, weil wir schon genau wussten, das ist wichtig, das muss in so einem Kreis von Leuten, die auch so weit sind, muss dieses Thema behandelt werden. Und ich sag mal so, ein paar waren dabei, die haben sich Gedanken darüber gemacht vorher, ja. Und sehr, sehr viele gehen mit extrem vielen Gedanken da raus, weil die Option, was man alles falsch machen kann, auch unbewusst falsch machen kann, ist unfassbar. Ich gebe mal ein ganz kleines Beispiel daraus, was mir tatsächlich selber nicht bewusst war. Es betrifft mich zwar jetzt nicht, aber es war mir nicht bewusst. Der Klassiker ist ja bei vielen so ein Berliner Testament. Bedeutet, ne, bei Eheleuten erstmal, wenn einer verstirbt, bekommt der andere alles. Die Kinder, wenn jetzt welche da sind, bekommen erstmal nichts im ersten Schritt. Aber danach, wenn der zweite verstirbt, bekommen die Kinder es. Was ich nicht wusste, und jetzt bin ich gespannt, ob du es, du weißt es bestimmt, Marco, aber wer weiß, kann ja sein. Ja, wenn jetzt Person 1 verstirbt und Person 2 ist da, hat alles bekommen, kann Person 2 den Nachlass nicht mehr ändern. Das heißt, es bekommen definitiv die Kinder, weil der mitgewirkt hat, Person 1, ist verstorben.
Ah ja,
Okay. Und das wusste ich nicht. Also mit einem einzigen Satz ist das zu klären, ne? Ja. Nämlich nach dem Motto, Person 2 darf diesen Nachlass nochmal ändern, hat dann aber wieder steuerrechtliche Dinge, also da muss schon ein Profi mit ran. Und wo du da nur sitzt und denkst, okay, betrifft mich jetzt gerade nicht, ne? Aber ob das so jeder weiß, und dann hat er auch immer Beispiele dabei gehabt, ne? wo eben, ja, wo sich ein Kind vielleicht völlig anders entwickelt hat, als man das so vorgesehen hat. Und man war nicht in der Lage, irgendwie das Vermögen in dem Fall vor diesem Kind zu schützen, sondern es ist zwangsläufig irgendwann auf das Kind mit übergegangen. Oder wie ist überhaupt so eine gesetzliche Erbfolge? Da will ich jetzt kein Webinar hierzu machen. Aber auch das ist ja so, da geht nicht immer zwingend alles zu den Kindern. Ja, oder wenn die Kinder der berühmte Schiffsuntergang oder Flugzeugabsturz, ja, der nehme ich jetzt, ist ein trauriges Thema, deshalb spricht man ja auch nicht so gern darüber, ja, wo Eltern und Kinder oder ein Elternteil und Kinder zusammen versterben. Was passiert denn dann? Es geht nicht alles zu dem überlebenden Ehegatten, sondern in ganz andere Richtungen plötzlich. Und wenn man jetzt nicht nur über Geld, sondern eben über Immobilien, Unternehmensbeteiligungen und Co. spricht, ein Desaster. Und dann werden die Fälle komplexer, aber aus dem Leben, ja, kann ich selber bestätigen, auch aus dem eigenen Leben, wenn es dann Ex-Partner gibt, die möglicherweise wieder in neuen Verbindungen sind, wo dann aber gemeinsame Kinder da waren und wo dann im Endeffekt durch ein Event plötzlich Teile des eigenen Immobilienunternehmens bei der Ex-Partnerin auftauchen, über die Kinder. Und darüber muss man sich Gedanken machen. Also wir haben 2x90 Minuten haben wir auf diesen Themenkomplex verwendet. Natürlich auch auf Lösungsmodelle, ja, was man machen kann. Wir sind dann auch übergeleitet auch in eine Familienstiftung, Familien-KG. Inwiefern kann das vielleicht irgendwo da eine Lösung sein? Das ist auch nichts, was man jetzt noch wir wollten es ja kurz fassen zu den Punkten. Ja, da. Aber es ist so unfassbar wichtig und das gehörte definitiv auch für mich und für sehr, sehr viele Teilnehmer zu den Dingen, wo ich sage, da gab es Antworten auf Fragen, von denen wir nicht wussten, dass wir sie eigentlich hätten stellen müssen. Sensationell. Richtig, richtig gut.
Also ich muss gestehen, ich bin da noch im Verdrängungswettbewerb zu diesem Thema in Gänze, weil ich mir dann sage, so, also ich weiß, wie wichtig es ist. Ich weiß genau darum, weil ich das schon ein paar Mal gehört habe, wenn ich da reingucke und wenn ich mir diese Fragen stelle, muss ich für eine ganze Menge Dinge richtig gute Antworten finden. Ja. Es ist bei mir nicht Priorität 1 für 2025, aber es muss irgendwann auf den Zettel. Also ich meine, bei Stefan und mir, wir sind ja quasi wirtschaftlich verheiratet, wenn du so willst. Wir haben das auf dem Schirm und wir sollten nicht zu lange warten, weil es einfach wichtig.
Ja, wir als Longevity-Anhänger denken da auch nicht so sehr drüber nach. Wir denken ja mehr drüber nach, wie können wir unser Leben verlängern und nicht verkürzen, wenn wir es jetzt verkürzen. Es ist aber wirklich, es ist unfassbar wichtig, was da lauert. Und du hast recht, das ist nichts, wo man jetzt mal eben irgendwie an einem Nachmittag sagt, so, wir lösen das jetzt mal. Ja. Sondern da braucht man einen Experten für, der sich damit hinsetzt, der das entwickelt, der eine Strategie entwickelt, der auch eine steueroptimierte Strategie entwickelt, um Vermögen zu übertragen in die nächste Generation. Und das ist einfach eine Lebensaufgabe. Das ist jetzt der letzte Satz dazu, denn wir sind alle mit der Erkenntnis rausgegangen, so ein Testament, wenn wir dann eins haben, muss alle 2 bis 3 Jahre angepasst werden auf die aktuelle Lebenssituation. Das hat auch einen Grund, warum man damit nicht jedes Mal zum Notar muss, sondern eher eine Beratung in Anspruch nimmt. Es muss nicht immer notariell gemacht werden, hat Vor- und Nachteile, auch das haben wir beleuchtet. Und jetzt fällt mir doch noch ein zusätzlicher Satz ein. Das, was du gerade gesagt hast, er hat uns Statistiken gezeigt, du bist in bester Gesellschaft. Ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr 100% im Kopf, aber irgendwie so 19% haben sich abschließend gekümmert und 73% sind der Meinung, ja, ich muss mich kümmern, guck da aber nicht hin. Also bist du auf jeden Fall. Witzigerweise von die anderen verbliebenen 27% waren nicht, ich muss mich da nicht drum kümmern, sondern der war ein Teil von, ist mir egal, ja, an wen das dann geht. Und dann natürlich noch der kleine Teil, ich habe nichts. Und mir fällt noch ein Learning ein, es ist so unfassbar, ja, aber auch nur ein Satz, es gibt immer Erben. Die Erfahrung habe ich als Vermieter ja nicht, weil wenn jemand stirbt und schlägt das Erbe aus, du findest irgendwie keinen mehr. Und ja, das bleibt auch so, bevor jetzt jemand einen großen Hex sich hier erhofft hat, wie finde ich dann doch noch Erben. Aber es gibt immer Erben. Das war eben die Sache mit der Vererbungslinie, mit dem Blutfluss. Wo fließt das Blut nach dem Tod so gedanklich hin, in welche Zweige? Und es gibt immer Erben, wenn es was zu vererben gibt, es gibt Dienstleister, Erbenermittler, ich habe witzigerweise sogar einen als Mieter, ist mir dabei eingefallen, ja, die immer Erben finden. Grundsätzlich, ja. Das ist der berühmte Anruf von dem Onkel aus Amerika, der verstorben ist, wo man sagt, ja, aber in 17. Linie und sonst wo. Also es gibt immer Erben.
Stopp. Also, sorry, Marco, danke, danke, kurze Unterbrechung. Hier ist Lara aus der Immocation Geschäftsführung. Einmal ein kurzer Aufruf in eigener Sache. Und ich glaube, das würde auch ein Marco freuen, dass wir hier einmal einen Aufruf machen. Das, was ich dir jetzt sage, möchtest du nicht verpassen. Denn du bist ein Immocation-Hörer, du bist ambitioniert, du hast Ziele, du willst im Immobilienmarkt ganz vorne mitspielen. Aber mal ehrlich, reicht es nur zuzuhören oder willst du wirklich auch ins Investieren kommen, ins Tun kommen und wirklich in die Praxis, von der Theorie in die Praxis schlüpfen? Dann ist das Festival, das Immocation Festival am 25. und 26. Oktober 2025 in Leipzig von uns dein Pflichttermin. Das ist nicht einfach nur eine Messe. Das ist der Ort, an dem sich die gesamte Immobilien-Community trifft, um die besten Strategien, die heißesten Deals, wichtigsten Kontakte zu knüpfen. All das gibt es, während andere noch überlegen, profitierst du schon von den exklusiven Insiderwissen? Nehmt eure Finanzen in die eigene Hand und geh jetzt auf immocation.de/festival und sichert dir dein Ticket. Sei kein Zuschauer, sondern ein Macher. Ist das nicht ein toller Spruch? Toll. Also, wir sehen uns auf dem Immocation Festival 2025 und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Ja, kann man nur wirklich, also sich frühzeitig Gedanken machen, hilft. Und genau, ich sitze im selben Boot. Nächstes Learning, Aufteiler, großes Thema der Stunde, gefühlt seit einem Jahr. Wir sind auch in das Business reingegangen, bei uns an der Mastermind. Großes Thema, ganz grundsätzlich, warum? Also Aufteiler war vor einigen Jahren eigentlich Quatsch, weil die Eigentumswohnungen waren teilweise quasi schon noch günstiger als Mehrfamilienhäuser, also zusammengenommen, was irgendwie komisch war, aber eben dem Markt geschuldet war. Das hat sich gedreht jetzt wieder. Man kann halt günstiger ein Haus kaufen und die einzelnen Wohnungen am Markt teurer platzieren. So, was waren die Erkenntnisse zu dem Thema bei euch in der Gruppe?
Ja, ich glaube, das können wir ein bisschen kürzer abhandeln, das Thema, weil du hast das größte Learning und es war aber auch Konsens schon genannt. Es ging jetzt mehr darum, wo bekomme ich denn die Häuser her? Natürlich vom Markt, aber wir haben mehr so einen Zettel für uns gemacht. Was muss ich vorab bedenken? Wie kann ich sicherstellen, dass ich so ein Haus relativ einfach aufteilen kann? Das geht natürlich bei den rechtlichen Rahmenbedingungen los an der Stelle. Darf ich das in der Stadt überhaupt? Aber dann eben auch, welche Baujahre? Was sind so typische Dinge? Mit welchen Baujahren haben die Leute Herausforderungen? Mit welchen tendenziell eher nicht? Das kann ich sicherlich auch teilen. Also es war so Konsens ab den 60er Jahren. Ist das immer super? Ne? Da passiert relativ wenig. Da habe ich ordentliche Pläne. Da ist auch nicht so viel verbastelt und verbaut. Und bei anderem wieder nicht. Dann, wie wichtig sind energetische Dinge, die ich durchgesetzt habe, hinten im Verkauf? Wie verkaufe ich überhaupt? Da gibt es ja auch die Wege, privat, über einen Makler, über einen Vertrieb. Also die Dinge sind wir alle durchgegangen und die unterschiedlichen Modelle dann auch beleuchtet. War aber dann auch so, dass der eine oder andere sich jetzt schon Gedanken darüber macht, okay, ich habe noch nie diesen Vertriebsweg probiert oder ich habe noch nie meinen Fokus auf diese Art der Häuser gelegt. Ein schickes Learning, das gebe ich gerne noch weiter, weil es für mich auch in dem Moment neu war. Die Dachfläche, das ist ja immer so etwas, oder auch das Dachgeschoss, ja, das sind ja immer so Dinge, wo man sagt, theoretisch bleiben die über. Ja, das macht man im ersten Schritt dann gerne Gemeinschaftsfläche, ne, und dann ist alles gut. Aber schön wäre ja eigentlich, es zu behalten. Jetzt kannst du aber nicht einfach so ein Dachgeschoss behalten. Ne? Also es ist schwierig darzustellen. Du lächelst schon, du kennst es wahrscheinlich. Ja, ja. Soll ich es verraten? Jetzt muss ich schon.
Ja, bitte.
So, und oft ist es so, dass du irgendeinen Kellerraum findest, den du gar nicht brauchst. Gerne auch, wenn mehr Kellerräume da sind als Wohnungen. Und ab den 60er Jahren ist das durchaus mal der Fall. Und dann nimmst du einfach einen dieser Kellerräume, machst daraus ein Sondereigentum und schlägst dem Sondereigentum das Sondernutzungsrecht an dem Dachgeschoss oder auch der Dachfläche zu. Und dann kannst du es noch pfiffig in der Teilungserklärung berücksichtigen, dass du jetzt nicht riesen Hausgelder erstmal zahlen musst. Und schon hast du daraus ein eigenes Recht kreiert, was du wiederum dann natürlich sehr gewinnbringend veräußern oder in deinem Bestand einfach auch behalten kannst und mal gucken, was sich noch daraus ergibt. Mal gucken, welche Gesetzgebung sich noch ändert, ob wir das Dachgeschoss nicht in ein paar Jahren vielleicht einfach auch einfacher ausbauen können, als das jetzt nach aktuellen Vorschriften der Fall ist oder wie PV nochmal gefördert wird oder. Und davon haben wir auch so ein runden Dutzend von Hacks, ja, wo wirklich, also wo ich selber auch fleißig mitgeschrieben habe und dachte so, wow, coole Idee, bin ich noch nicht drauf gekommen.
Ja, ja. Ja, und diesen Keller dann als Sicherheit bei der Bank, weil der ist ja plötzlich, der hat ja einen ziemlich guten Wert auch. Wir haben es auch, ja, auch gemacht, aber weiß ich auch nicht, ob ich es schon geteilt habe im Podcast, aber genau, wir haben uns auch eine Dachfläche, an die ich gerade speziell denke, die haben wir jetzt in München gesichert. Da wissen wir, da können wir so jetzt in 5 bis 6 Jahren das Haus abverkaufen, weil wir quasi noch gebunden sind. Und dann werden wir das einzeln abverkaufen. Das Dach wird unser bleiben. Und da kann man wahrscheinlich auch ein Penthouse draufbauen, was in München natürlich sensationell ist. Oder was wir uns natürlich immer schon vorgestellt haben, wenn dieses Haus in Gänze abverkauft ist, werden wir trotzdem einmal hingehen, uns auf diese Terrasse setzen und eine kleine Party feiern und sagen so, das Dach, ja, das haben wir doch.
Ich möchte genau einladen, ich bin jetzt gedanklich mit dabei.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und noch ein Satz auch zum Aufteil, was ich, wo man aufpassen muss immer bei so Hype-Themen. Also sehr logisch, warum das eine Marktchance ist, begreift auch jeder. Also A, es ist nicht für den Einsteiger, ne, weil es einfach ist auch schon mal per se ein größeres Volumen. Und B, es ist auch kein Selbstläufer. Also wir machen es ja gerade an verschiedenen Stellen. Ich kriege es von vielen Leuten mit, die's tun. Wir wissen alle, dass natürlich der Gewinn im Einkauf liegt, aber der Verkauf, wie du es auch schon gesagt hast, das darf man sich nicht so vorstellen, wie ja, das läuft ja dann einfach so, ne? Also es dauert auch. Wir haben 40 Parteien aus, glaube ich, was wir abfahren, wenn du 40 Parteien auf den Markt gibst, die sehr ähnlich sind. Das ist auch nicht so, dass du die in 2 Monaten verkaufst. Also man muss schon wissen, was da passiert. Bisschen auch einen langen Atem haben. Aber ja, wir haben auch teilweise jetzt schon Häuser komplett abverkauft. Brutal gute Business Cases. Ja.
Aber auch das war eine Detaildiskussion und du schneidest sie gerade selber an. Was passiert mit den Restanten?
Ich habe ein Haus abverkauft.
Aber natürlich habe ich die 2 Wohnungen behalten mit den ältesten Mietern, mit den schlechtesten Mietverträgen, dem schlechtesten Zustand. Aber ich will ja gar nicht, es war nie mein Wille, in einer Eigentümergemeinschaft, die ich auch noch selber quasi gegründet habe, noch Mitglied zu sein mit diesen 2 Wohnungen. Was mache ich also dann mit solchen Wohnungen zum Beispiel? So, was machen andere damit? Wie geht man damit vor? Das war schon wirklich sehr spannende Diskussion.
Ja. Ja, okay, nächstes Learning, geht es um Unternehmensverkauf, bin ich auch gespannt. Wir haben auch viele gestandene Unternehmer bei uns gehabt, die das Thema schon auf dem Tisch hatten. Das ist einfach super spannend, dazu zu hören. Was habt ihr dazu besprochen?
Ja, wir hatten einen Teilnehmer dabei, auch da jetzt keine persönlichen Details, der einen großen Unternehmensverkauf gemacht hat. Und der hat einen ganz, ganz tollen, ganz tolle Einblicke gewährt im Rahmen eines Vortrages, wie so eine Due Diligence vor sich geht, wie er auch die Auswahl erstmal gemacht hat. Wer kommt da in Frage als Käufer? Mit wem will er zusammenarbeiten? Wem will er überhaupt als Käufer haben? Wie spricht man die dann an? Also es war jetzt nicht, dass jemand an ihn herangetreten ist, sondern er hat sich aktiv am Markt, und das fand ich besonders faszinierend, ja, umgeschaut, so was könnte irgendwie irgendwo funktionieren? Wie läuft das dann ab? Wie läuft das vom ganzen Timing her ab? Wann bindet man dann auch Mitarbeiter mit ein in diese Gespräche? Ja, auch das ist ja eine große Herausforderung. Es war mega spannend und natürlich auch die Gretchenfrage, was ist denn so ein Laden eigentlich wert? Wie bewertet man denn jetzt das Ganze? Wie sind die eigenen Vorstellungen dazu? Also es war faszinierend. Ja, es ist natürlich ein Thema, was dann erst später kommt, wenn man vielleicht auch mal ein großes Immobilienunternehmen hat oder mit vielen weiteren Betrieben oder Unternehmensbeteiligungen im Portfolio hat. Aber es war wirklich faszinierend in einer Welt, wo ich selbst auch nicht so im Detail drin stecke. Unglaublich.
Wir hatten es auch am Rande von einem, der das quasi auch professionell begleitet, solche M&A-Deals und da für Agenturen auch verhandelt, also dort engagiert wird, solche Deals zu verhandeln. Wie professionell das ist, war ich sehr überrascht. Also man denkt ja irgendwie dann so, ja, dann muss man halt Leute kennen und einen finden, der seinen Laden kauft, so ungefähr. Aber wie strukturiert das abläuft, um da den maximalen Preis auch zu bekommen. Also schon krass, also wer von euch zuhört und Unternehmer ist, was viele sind, die hier zuhören, das weiß ich. Ihr habt vielleicht ein Asset generiert, was wirklich Geld wert ist. Ihr kommt euch vielleicht nicht so vor, als wäre das verkaufbar oder nicht, gibt nicht einen guten Preis. Ihr seid vielleicht am Punkt im Leben, wo ihr sagt, so, also ich erinnere mich an so viele, ich meine, der eine hat es auch öffentlich ja schon hier im Podcast geteilt, der Hendrik, ne, den kennst du, Hendrik Klafke, der dann auch seinen Handwerksbetrieb einfach verkauft hat und gesagt hat, hey, ich war so frei danach und ich konnte mich so fokussieren dann auf die Immobiliensachen, die schon am Laufen waren. Ne? Das kann auch so ein toller Schritt sein für viele. Also super spannend.
Und das war es für den Teilnehmer auch. Genau das kann man wirklich sagen. Der war vielleicht auch der am besten gelaunteste. Jetzt kann man sagen, gut, wenn das Konto am vollsten ist, bist du am besten gelaunt. Aber nicht zwingend. Ja, ist ja neue Probleme.
Ja, ja.
Und aber diese Freiheit, diese Möglichkeit, eigentlich jetzt alles zu machen in alle Richtungen und sich da zu bewegen, großartig. Ganz toll.
Ja, jetzt bin ich gespannt. Learning Nummer 6, anscheinend gibt es Begrenzungen im Kopf.
Ja. Und große. Und wenn ihr jetzt mal, ihr als Zuhörer oder Zuschauer jetzt mal in euch reinfühlt, diese Begrenzung mit jetzt, und ich rede jetzt nicht von diesen Glaubenssätzen, das habe ich nicht verdient für mein Leben und Geld ist schlecht und irgendwie sowas, sondern eher mit, ja, wann reicht das denn? Ja, ich habe doch schon so viel zu tun. Ich habe doch schon 50, 100, 200 Einheiten ist für jeden eine andere Zahl. Ja, ich habe damit unglaublich viel zu tun und das belastet jetzt auch mein Privatleben und meine private Zeit ein Stück weit. Und wo ist meine Grenze? Und dieses emotionale Konzept, das zu durchbrechen, also erstmal zu diskutieren, festzustellen, das Thema habe ich nicht alleine. Ja, diese Frage stellen sich ganz oft ganz viele, wird auch teilweise nicht von einem selbst, sondern von den Leuten, die einen lieben und umgeben, des Öfteren mal gestellt und da dann Lösungen für zu finden. Und das ging dann natürlich fließend über in das 10X-Konzept. Ja, ist ja mein absolutes Lieblingsthema. Und da auch das Mindset nochmal zu erweitern und zu öffnen in die Richtung, dass man sagt, bis hierhin bist du gekommen mit einer Art von Konzept, die dich sehr weit gebracht hat und was gut funktioniert hat. Und möglicherweise wärst du sogar noch in der Lage, daraus 2X zu machen, also das nochmal zu verdoppeln. Ne? Zulasten vielleicht verschiedener privater Dinge, deiner Gesundheit und verschiedene. Ja, also es geht, aber es geht vielleicht nicht so richtig bequem. Und da aber den Fokus zu erweitern, das ist ja der Kern des 10X-Konzeptes, zu sagen, du redest jetzt nicht von leicht weitersteigern oder von Verdopplung, sondern von Verzehnfachung. Egal, ob du es willst oder nicht, da geht es erstmal nicht drum. Du hast 100 Einheiten, du willst jetzt 1000. Und es spielt keine Rolle, ob du jemals 1000 haben willst. Es geht um das Gedankengut. Und wenn du 1000 Einheiten jetzt haben möchtest, dann kommst du relativ schnell auf die Idee, das funktioniert nicht so, wie ich es bis jetzt gemacht habe. Auf 150, auf 200 wird vielleicht noch funktionieren. Und leider ist das auch oft eine Fehlannahme. Ich mache jetzt erstmal 2x, ja, und dann mache ich 3x und 4x und irgendwann habe ich 10x. Das ist eine absolute Fehlannahme. Denn 10x vom Konzept her bedeutet, du musst ein völlig anderes System für dich erfinden und finden und einführen, um diese Art von Skalierung vorzunehmen. Also im Grunde genommen, in kurz gesagt, nur noch am Unternehmen und auf keinen Fall mehr im Unternehmen weiter zu arbeiten.
Ja, unglaublich, unglaublich wertvoll. Stefan und ich haben diese Reise auch hinter uns und vor uns. Und wir haben ja auch vor vielen Jahren, waren wir an einer sehr spannenden Weichenstellung. Immocation ist eine Firma geworden, die dann irgendwie funktioniert hat. Wir gleichzeitig wollten als Immobilieninvestoren gern skalieren. Wir haben dann überlegt, ja, wir brauchen ja irgendein System, weil wenn wir jetzt Immobilieninvestoren werden, dann wird das relativ schnell ein Fulltime-Job bei dem, was wir einfach vorhatten. Wir wollten sehr viel machen mit Immobilien. Dann haben wir das über Co-Investoren aufgesetzt und haben eine jahrelange Reise hinter uns, in der man auch bereit sein muss, natürlich einiges abzugeben. Dafür ist aber was skaliert. Und wenn ich mir anschaue, wie wir mittlerweile Partnerschaften aufsetzen und wie das funktioniert, dann sind wir in diesem berühmten letzten Quadranten von Kiyosaki unterwegs.
Genau.
Und das fühlt sich unfassbar toll an, wenn du durch eine Stadt fährst, plötzlich merkst du, ah, da haben wir ein Haus. da war ich noch gar nicht. Kann mal vielleicht mal reingucken, also wo das genau ist, dann fahre ich mal vorbei, um dann festzustellen, krass, haben wir zu 80% nicht mehr, sondern abverkauft, sind jetzt im grünen Bereich. Und das hat funktioniert ohne unser Zutun, aber so, dass alle damit happy sind, also nicht, weil wir irgendwas komisch abgedrückt haben, sondern weil wir wirklich ein System geschafft haben, wo das Sinn macht, dass das so läuft, dann passiert etwas, ohne dass du was tust, wo relativ, also in unseren Verhältnissen relativ viel Geld irgendwie gehebelt wird und arbeitet und du steckst keine eigene Arbeitskraft mehr rein. Das ist ein unfassbar tolles Gefühl.
Und es ist auch ein fantastisches Gefühl, genauso wie du es schilderst. Und für einige ist das vielleicht noch ein bisschen komisch. Also wenn ich zum Beispiel sage, wir machen Aufteilergeschäft in Dortmund. Hm. Und dann kommt jemand aus Dortmund und sagt, ja, wo machst du denn das?
Ja.
Also, keine Ahnung. Ja. Ich müsste jetzt mal ich kann es nachgucken. Ja? Ich kann in die Liste nachgucken, wie das heißt. Aber frag mich nicht, wie das Haus aussieht, weil ich habe keine Ahnung. Es ist im Co-Investment, da kümmert sich jemand anders drum. Ich bringe natürlich auf dem Papier, im Excel und so noch ein Stück weit eine Expertise mit rein. Ich muss den Deal ja mit abhaken, ja, wenn ich nicht hundertprozentig schon was Vertrauen in die Person habe. Und das ist ein Teil des Systems. Das ist jetzt auf Aufteiler bezogen. Aber auch im Internen, da sind wir natürlich dann auch übergeschwenkt zu meinem absoluten Lieblingsthema VAs, ja, virtuelle Assistenzen. Wie kann ich die denn intern einbinden? Wo kann ich denn, und das war jetzt auch wieder ein großes Thema, weil viele doch noch wenig Berührungspunkte damit haben, wo setze ich denn die erste VA ein? Die allererste. Wo kriege ich denn das Ende meiner Bettdecke gegriffen, ja, die mich irgendwann schön warm zudeckt und mit der ich dann kuscheln kann, die mich wärmt, sowohl im Winter als auch kühlt im Sommer. Ja, aber wo ist die erste? Da haben wir schon auch ordentlich drüber geredet, aber auch im Austausch. Und das ist ja das Tolle in so einer Mastermind. Nicht ich stehe vorne und sage, du machst das jetzt so, 1, 2, 3, 4, sondern die erste Frage in die Runde. So, wer hat schon VAs? Dann zeigen 2/3 auf. Ne? Wer weiß noch, wie die erste war? Wie hat er die bekommen? Foren, Empfehlungen. So, und zum Schluss hast du nicht nur eine komplette Anleitung, sondern auch noch 10 Kontakte. Ruf die an, die macht das richtig gut. Ruf die an, die macht das richtig gut. Die hat noch Kapazität. Ja, wir haben ja dann auch, also wir haben ja auch immer Assistenzen dabei. Wir hatten dann auch zu unserer Wanderung, die wir zwischendurch gemacht haben, ich sage mal die G-Danken-Wanderung, weil es natürlich auch mit Netzwerken zu tun hat. Und Martin und ich haben auch so Mini-Einzelcoachings während der Wanderung und bei unserem kleinen Abstecher in die Bucht gemacht. Und da hatten wir auch eine virtuelle Assistenz mit dabei, die ja auf Mallorca lebt und wohnt, wo man dann gleich auch mal ja mit ihr sprechen kann. Wie läuft sowas eigentlich? Und vor allem auch das Gefühl bekommt, okay, es ist wirklich eine Person, die dahinter steckt. Es ist keine KI oder ähnliches, sondern ich habe einfach jemanden, nur nicht bei mir im Büro.
Ja. Also da gibt es wirklich Grenzen im Kopf, wo man denkt, man kommt über diese Hürde nicht. Und wenn man dann mal über eine gegangen ist, merkt man, wie unfassbar frei man das machen kann. Also ich glaube, ganz toll.
Ganz genau.
Okay, wir kommen jetzt gleich zum nächsten Learning KI. Vorher mache ich quasi kurz Werbung, weil wir hier so schön sprechen. Und ich weiß, der ein oder andere fragt sich an der Stelle jetzt, was sind die Masterminds, wie kann ich teilnehmen? Also wir haben 4 Masterminds. Also Immocation hat 4 Masterminds, die richten sich eher von der Tendenz her an erfahrene Investoren, je nach Mastermind ein bisschen anders. Es gibt 2 im Frühjahr, 2 im Herbst. Die beiden im Frühjahr waren eben gerade jetzt, ne? Die eine ist mit Martin und dir, also Martin Richter und dir, die andere ist mit Stefan und mir, das sind wir Gastgeber. Im Herbst gibt's noch eine mit dir, die eben 10X heißt und 2 anderen tollen Coaches, dem Markus Wahl und Timo Blum. Und wir haben auch noch ein Bootcamp mit Martin und Basti. Wenn ihr teilnehmen wollt, immocation.de/events, da kann man sich bewerben. Es gibt eben 30 Plätze pro Gruppe. Ihr müsst schauen, es ist teilweise dann immer schon fürs nächste Jahr wieder voll. Tragt euch einfach trotzdem ein. Wir melden uns. Es gibt viele, die dann mal absagen, verschieben und so. Wir wissen, ne, das ist schwierig, da einen Platz zu bekommen. Jetzt kann man fragen, okay, warum macht er dann nicht 10 davon? Ja, weil das, also da ist schon sehr viel Herzblut auch drin. Du weißt, du machst schon 2, das ist Wahnsinn als Gastgeber. Man schneidet da nicht nur 5 Tage sich raus, die super, super toll sind, aber man bereitet natürlich vor und macht und tut und ist da wirklich Gastgeber. Es sollen halt exklusive Events bleiben im kleinen Kreis, deswegen sitzen da auch nicht 60 Leute oder 100 Leute, sondern wir machen da wirklich sehr, sehr intensiv 5 Tage. Genau, also wer Interesse hat an sowas und glaubt, er passt da vom Profil rein, immocation.de/events. Da gibt's alle in der Übersicht und da gibt's dann entweder Warteliste, bewerben oder wie auch immer. Wir melden uns dann zum persönlichen Gespräch und gucken eben, ob das für euch Sinn macht, zu so einer Gruppe dazu zu stoßen. Würde uns auf jeden Fall freuen über jeden, den wir da kennenlernen, und möchte wirklich sagen, das ist sowas von auf Augenhöhe. Also ich sitze da und denk so, wow, bin ich dankbar, dass ich mit diesen Menschen gerade hier ein paar Tage verbringen darf. Ja, also es ist wirklich super, super inspirierend.
Ja, vielleicht auch nochmal, warum machen wir da nicht 10 Stück von? Das scheitert ja auch an der Kapazität und der Coaches. Wir machen das ja eigentlich, also ich sage immer, wenn ich nicht zufällig Gastgeber wäre, vielen Dank dafür, dass ich das sein darf, würde ich selber teilnehmen, weil das einfach eine coole Veranstaltung ist. Aber das wird nicht cooler dadurch, wenn die jeden Monat einmal stattfinden würde. Ne? Das sind wirklich so Highlights, die da sind, und dann freut sich jeder wieder aufs nächste Jahr.
Ja. Punkt. Genau. Punkt. Schön, also immocation.de/events. So, Learning Nummer 7, KI. Bei uns auch großes Thema. Ich bin gespannt, was du jetzt sagst.
Wir hatten
Verändert KI die Immobilieninvestoren?
Bitte nochmal?
Verändert KI den privaten Immobilieninvestor?
Ganz klares Ja, Doppel-Ja. Mhm. Wir hatten einen super Referenten da, das zeichnet die Masterminds ja auch aus, dass nicht immer alles von uns und von den Teilnehmern kommt, sondern wir laden externe Referenten dazu ein. Wir hatten Roger Basler de Roca da, Top 100 Speaker, hatten einen tollen Podcast dazu auch, also sehr, sehr bekannt in der Szene. Und der ist extra angereist aus der Schweiz, um 2x90 Minuten Workshop mit uns zu machen. Genannt hat er seinen Vortrag, und das kennzeichnet schon viel, heute ist es KI, morgen nur noch Software. Ja, Beispiel ChatGPT, das war mal Rocket Science, ja, und jetzt nutzt das hoffentlich jeder in seinem Alltag ganz normal, und das wird einfach immer nur noch besser. Und er hat uns dann wirklich in die Dinge eingeführt, was erstmal, wie nutzt man es richtig? Auch da, ne, wir haben jetzt nicht 1,5 Stunden über ChatGPT gesprochen, aber einfach nochmal so 10 kleine Hacks, ne, Do's und Don'ts, und wie verbesserst du einfach auch deine Ergebnisse da, aber dann eben auch andere Services uns gezeigt, wo man zum Beispiel seine ganzen Mieterunterlagen, Exposés, alles hochlädt, dann seinen Standard-Mietvertrag und da sagt dann, mach mal einen Abgleich. Ja, was ist in den Mietverträgen, was mir nicht gefallen könnte, weil das ist ja der Vertrag, den ich haben will. Was steht in denen drin oder eben auch nicht drin? Oder komplette Videos, Bücher, PDFs zusammenfassen zu lassen in einer Art unterhaltsamen Podcast, ja, wo es von Google, Notebook LLM heißt das Tool, ja, wo man die Sachen hochlädt und umsonst hat man einen 6 bis 10 Minuten Podcast. Ich habe mein Manuskript von meinem Buch hochgeladen und habe jetzt tatsächlich einen 8 Minuten Podcast, wo 2 Leute sich über mein Buch unterhalten, yeah, über die Learnings. Das ist, und das hört sich auch noch echt an, ne? Das ist keine Computerstimme. Ich denke, ich werde das in meinem Podcast vielleicht auch einfach als eine Folge veröffentlichen oder so, weil es wirklich witzig ist, das Ganze.
Stellt sich die Frage, ob du jetzt gerade echt bist, Markus.
Ja, was soll ich tun? Aua, das tut weh. Ja, das müssen die Leute jetzt selber beurteilen. Ja. Aber ich habe schon zwischendurch so Mini-Versprecher, wobei haben die auch, die räuspern sich auch zwischendurch. Ja. Also es ist verrückt, verrückt. Ja. Ich sag's dir, Marco, in 2 Jahren, ne, stehen hier unsere Avatare. Ja. Ich hoffe nicht, ich spreche gerne persönlich mit dir. Aber ja, wo du es gerade sagst, vielleicht bist du heute nicht echt.
Ja.
Das war der Joke des Ganzen. Also, zurück zu KI. Ja, wir haben uns diese Tools angeguckt, auch was es für uns bedeutet, wie es unseren Alltag völlig revolutionieren wird. Und auch da im Nachgang, wir kriegen von ihm nochmal ein paar Use Cases, die er noch für uns aufnimmt als Video, quasi als Bonus hinten dran, weil er verstanden hat, okay, da ist noch Bedarf, hier haben wir nochmal ein paar Rückfragen und die liefern wir natürlich noch an alle Teilnehmer mit aus. Wir sind da rausgegangen, wirklich brainwashed. Und wenn ich auf dem Wege, vielleicht hört das ja, sagen darf, nicht nur vom Fachlichen, sondern auch wirklich vom Vortragen her, genial. Das ist ein Top 100 Speaker, sagte ich ja schon. Und das merkst du einfach, absoluter Profi. Und dadurch hängst du auch an seinen Lippen. Ich habe selten so viel mitgeschrieben wie bei seinem Vortrag, obwohl wir natürlich auch immer das Handout und alles hinterher bekommen. Aber mir ist das wichtig, auch immer Sachen aufzuschreiben. Und das war, als wir abends dann nebenan im Campino-Restaurant Abend gegessen haben, war das zentrale Thema des Abends bei allen, was man damit alles machen kann und wie sehr das unsere Branche verändern wird. Letzter Satz, ich gehe persönlich davon aus, dass die virtuellen Assistenzen, die ich habe, dass ich sehr, sehr, sehr viele davon innerhalb der nächsten 2 Jahre tatsächlich durch KI ersetzen kann und werde. Bedeutet nicht, dass die arbeitslos werden. Gibt vielleicht ein paar andere Sachen zu tun und jemand muss die KI auch noch bedienen. Aber wenn du Prozesse hast und da so ein bisschen ja auch proaktiv sein willst, Datenschutz natürlich auch immer ein Riesenthema, Ethik auch noch ein Riesenthema dazu. Aber wenn du sagst, nee, ich will dahin, es passiert sowieso auch ohne mich, also nutze ich es dann lieber, dann eröffnen sich da Welten.
Ja. Ich ergänze kurz meinen Blick noch. Natürlich 1000% einig, dass das unfassbar ist, wo das hingeht, was auch teilweise jetzt schon möglich ist und wie das logischerweise das Dasein als Immobilieninvestor verändern wird. Das ist ausgeschlossen oder eine sehr, sehr schlechte Idee, jetzt die Augen davor zu verschließen und zu sagen, okay, das kommt nicht oder wird keinen Impact haben. Wir hatten halt keinen Profi dort, haben das Thema diskutiert, wie setzt ihr es im Alltag ein? Ich hatte schon das Gefühl, man muss sich auch nicht verrückt machen lassen und es ist noch nicht an dem Punkt, dass es sogar, also ganz akut noch nicht an dem Punkt, das geht jetzt sehr, sehr schnell, glaube ich, und da muss man genau hingucken, aber wo dann auch viel berichtet wurde von zum Beispiel so GPTs, die man sich selber gebaut hat, für Ankaufsprüfungen genutzt hat und so und gesagt hat, okay, ich lade dann den ganzen Dokumentenwulst rein, sag dem, worauf er achten soll und so. Ich selber habe das auch für mich mit Gesundheitsdaten und habe mir wie so einen kleinen Mini-Arzt gebaut, der meine Richtungen kennt und so. Da passieren schon auch noch Fehler, ne, wo man dann wirklich aufpassen muss. Ich weiß noch, wie ich über, jetzt in dem Fall geht es nicht um eine Ankaufsprüfung, sondern meinen Cholesterinwert mit meinem ChatGPT-Arzt quasi gesprochen habe. Und dann, ja, mit deinem relativ hohen Cholesterin? Ich so, nee, mein Cholesterin ist sauniedrig, ja, weiß ich. Und dann habe ich nochmal geguckt, er hat das PDF. Dann habe ich geschrieben, hier, das ist doch in dem PDF, was ich dir geschickt habe, steht das doch drin, das ist der niedrig. Ah ja, richtig, das war ein Missverständnis, du hast vollkommen recht. Und da muss man natürlich aufpassen, wenn ich jetzt bei der Ankaufsprüfung sage, keine Ahnung, finde mal raus, wie viel Mietsteigerungspotenzial ist noch und hier ist die Mieterliste und so, und der verliest sich in den Zeilen, ist auch blöd. Also man muss schon, also nicht für bare Münze, sondern präzise, und man muss ja auch prompten können und denen darauf hinweisen, dass es akkurat sein muss, sonst denkt, das wäre egal so ungefähr, ne? Also man muss dann schon auch reingehen, damit man das jetzt schon wirklich gut nutzen kann. Aber wer es nicht anfängt zu benutzen und verschläft, der versteht es logischerweise dann auch nicht, wenn es die nächste Evolutionsstufe erreicht.
Genau, das eigene Gehirn immer anlassen, aber es gilt ja überall. Ne? Ja. Du kannst ja, solltest ja, ja, es nie ja. abstellen.
Aber es ist so verlockend.
Ja, natürlich, denn da kommt irgendwas und so, ja, das passt. Aber wir kennen ja alle diese Anekdoten von dem Anwalt, der ist jetzt schon 2-3 Jahre her, dass der ChatGPT benutzt hat und reicht dann den Schriftsatz ein und die Referenzurteile, die da drin waren, gab es gar nicht. Frei erfunden, alle. Aber ich gebe noch einen Aha-Moment, wie schnell diese Entwicklung geht. Roger hat uns auch diese Meta-Brille von Ray-Ban, die habe ich auch, ich mag die auch sehr leiden, ja, gezeigt und hat uns aber gezeigt, was in anderen Ländern geht, was in Europa nicht zugelassen ist, nämlich, dass du jetzt tatsächlich mit dieser Brille sprichst und sagst, was siehst du? Und jetzt würde er sagen, ich sehe von dem Tool, sehe ich jetzt den Marco und ne, ihr macht gerade einen Podcast zusammen, oder wenn du ihm irgendwie was zeigst, dann kann er das vorlesen. Ist natürlich super geil, auch jetzt, wenn du zum Beispiel blind bist oder so, ja, das ist eine super geile Hilfe. Und jetzt kommt, da sagte er noch vor, das ist ja jetzt noch nicht mal 2 Wochen her, ist in Europa nicht freigeschaltet. So, Anfang der Woche bekomme ich einen Push von meiner Meta-App, so neues Update, ja, sehe so, okay, was ist drin? Das ist freigeschaltet und jetzt da drunter was, das hatte noch nicht mal dann Roger mit auf dem Zettel. Und übrigens, Live-Transcription haben wir jetzt auch freigeschaltet. Ich so, okay, was ist Live-Transcription? Ja, und guck da kurz rein, dass er mir also Simultanübersetzungen macht. Ich habe es natürlich sofort geupdatet, runtergeladen. Jetzt war ich in Spanien und einige von euch wissen, ich mache auch in Spanien Immobiliengeschäfte. Ich spreche nicht fließend Spanisch, nur Essen, Trinken, Überleben. Ne? Das kriege ich hin auf Spanisch, aber auf der Baustelle. Nein, nicht wirklich. Und wenn die schnell sprechen, sowieso nicht. So, jetzt bin ich also mit meiner Brille auf die Baustelle, ja, und verstehe plötzlich, was die Leute sagen. Das Ganze hat Grenzen, wenn 3 durcheinander sprechen, dann wird das ein bisschen weird und außerdem kann das nur auf Englisch übersetzen. Die anderen hören es nicht, weil es schallt ja in den Knochen hinten rein, aber es ist so faszinierend. Ich habe mich später nochmal an der Promenade neben 2 Spanier gesetzt, einfach nur, nur um zu testen, ja, und habe den ganzen Smalltalk in Englisch mitgehört. Wow. Es hat einen Delay von 1-2 Sätzen, also du kannst jetzt nicht sofort quasi dich in das Gespräch einklinken, und leider, die bräuchten auch eine Brille, ne? Wenn ich dann auf Deutsch oder Englisch das Ganze spreche. Aber verrückt, wie schnell diese Entwicklung ist, und das ist genau das Fazit des Ganzen. Nutzt es, lasst euer Gehirn angeschaltet, aber behaltet es im Blick. Sagt nicht, das ist alles irgendwie, das kommt alles nicht, Rocket Science brauche ich nicht. Doch, das brauchen wir. Das bringt den Vorsprung, den ihr in den nächsten Jahren nutzen könnt.
Voll, voll. Großartig. Okay, letztes Learning. Fehler können viel Geld kosten, hast du im Vorgespräch gesagt.
Ja, wir hatten ja mehrere Teilnehmervorträge. Wir machen es immer so, dass alle Teilnehmer einen Vortragstitel einreichen und dann stimmen die Teilnehmer ab. Welche Vorträge wollen sie hören? Und in unserem Fall die besten 9, das passte so in die Slots, das sind auch Kurzvorträge, ne? So keine langen, so ganz kurze, haben wir gehört. Und da waren natürlich auch Fuck-up-Stories dabei. Und das große Learning war wirklich, ja, Wissen schafft einiges. Ja, da waren Fuck-up-Stories dabei, wo du natürlich dann auch als erfahrener Investor und vielleicht auch bei dieser Asset-Klasse mit mehr Erfahrung sitzt und sagst, ist doch klar. Ja, war vollkommen klar, ob das jetzt Entwicklung eines Garagenparks oder Entwicklung eines Lost Places oder so ist. Inspirierend, was die Leute gemacht haben, und sie haben hinterher ja auch immer so einen coolen Workaround gefunden, es doch irgendwie noch hinzubekommen, weil sie halt Mut, Disziplin und den langen Atem haben. Aber wenn du das vorab in so einer Gruppe mal geteilt hättest, ja, und wir lassen ja auch diese WhatsApp-Gruppen dann offen, und schickst das mal da rein und kann mir mal jemand Input und so alles geben, ja, Fehler, die 50.000, 100.000, 500.000 Euro kosten, wären schlicht und ergreifend nicht passiert. Und das ist so, so viel wert. Ich liebe ja diese WhatsApp-Gruppen von unseren Veranstaltungen, die wir dann auch zusammenführen, dass es nicht so wahnsinnig viele wieder werden. Und wenn da immer reinkommt, nicht nur, ich habe was Neues gekauft, ich habe dies oder jenes, sondern ich habe eine Herausforderung, ja, mit diesem oder jenem. Wer kann mir helfen? Dann schreiben sofort drei, schreib mich an, ja, hier private Nachricht. Das ist einfach ein Netzwerk, was mit Geld nicht zu bezahlen ist. Und es kann so unfassbar viel Geld sparen und auch nicht nur Geld, sondern auch Zeit und Emotion. Ist unglaublich.
Ja, ja, total. Und also, wir möchten hier nicht sagen, der einzige Weg ist, ihr müsst irgendwie es schaffen, in so eine Mastermind zu kommen bei uns und dann müsst ihr in der WhatsApp-Gruppe sein.
Im Austausch, natürlich.
Das Learning ist wirklich, es ist einfach, also, wenn du jetzt dieses, sagen wir mal, du fängst als Immobilieninvestor an und du arbeitest dich so ein bisschen da weiter rein und machst mehr, du bist nicht der Erste, der das erlebt. Das Immobiliengeschäftsmodell ist älter. Viele Leute fangen diese Reise an. Wir haben ja so ein bisschen auch den Überblick, zumindest in einigen Teilen. Und es ist Wahnsinn, wie viele neue Leute jedes Jahr diese Reise starten. Und wenn ich welche kenne, mittlerweile seit, ja, 8 Jahren, wo ich weiß, der hat vor 8 Jahren die Reise gestartet. Und der sitzt heute in so einer Gruppe, ja, und ja, hat gerade 8 Mehrfamilienhäuser angekauft in den letzten 2 Monaten und denkst, das ist ja irre. Ich weiß bei dem seine ersten Wohnungen, was der für Sorgen und Ängste hatte. Und permanent befinden sich Leute irgendwo auf dieser Reise. Und wenn du ein bisschen da reinkommst, ein bisschen über Stammtisch, über sonst irgendwas, irgendwie Kontakte aufbauen kannst, es ist ultra wertvoll, weil garantiert ist jemand gerade 2 Jahre weiter in der Reise und kann dir etwas sagen, wo du möglicherweise massiv Geld sparen kannst, weil du eben den Fehler nicht machst. Also es...
Mein lieber Kollege Paul Zödi, der prägt auch immer einen Satz, der sagt, er kennt keinen erfolgreichen Immobilieninvestor, der es alleine geschafft hat. Damit sind nicht zwangsläufig Co-Investorenschaften gemeint, ja, sondern damit sind genau diese Netzwerke gemeint, dieser Austausch. Ich weiß ja selber, 2006, jetzt kommt wieder die Träne des Bedauerns, ja, ich kannte keinen, der das gemacht hat. Es gab keine YouTube-Videos, es gab natürlich auch keine Immocation. Es gab nicht genug Bandbreite, um YouTube-Videos zu gucken. Für die Älteren unter uns. Ja, du weißt es nicht, Marco, aber ich kann es dir sagen. Ja. Und das ist einfach ein Riesenunterschied, so ein Netzwerk zu haben. Der richtige Turbo für mein ganzes Immobilieninvestment kam erst, als ich andere kennengelernt habe, die das auf ähnliche oder manchmal auch auf ganz, ganz andere Art und Weise gemacht haben und von denen ich lernen durfte und mit denen ich lernen durfte. Ja.
Tolles Schlusswort. Markus, vielen Dank. Saugeiles Gespräch. Ich glaube, tolle Learnings dabei. Wie gesagt, schaut euch die Masterminds an, wenn ihr Bock habt. immocation.de/events. Und wir hören uns bestimmt in diesem ähnlichen Format in den nächsten Monaten wieder. Danke, Markus.
Ganz sicher. Danke dir vielmals. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.